Wir sind wieder da mit einer neuen Folge im Kreisfahren. Und zwar schauen wir heute das letzte Mal auf ein Rennwochenende zurück mit den Fahrerbewertungen und schauen uns alle 20 Fahrer an. Was geben wir ihnen für eine Note? Und viel wichtiger, warum geben wir ihnen die? Denn ihr könnt ja gerne mit uns diskutieren, ob jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Punkte gerechtfertigt sind oder nicht. In der Argumentation würden wir aber auch gerne wissen, wie ihr das seht. Mal schauen. Also Dave, wir gehen es an und schauen, ob ihr mit uns auf einer Linie seid oder nicht.
Bevor jetzt alle einen Schrecken kriegen, zum letzten Mal in der Saison 2024 machen wir das, mein Lieber.
So sieht's aus, ja.
Na? Das sollte noch ergänzt werden.
Ja, wir machen natürlich 2025 weiter.
Genau. Wichtiger Disclaimer noch vorab, das wird später wichtig. Bedenkt bitte, wir geben bei den Qualifying-Platzierungen bei den Qualifying-Platzierungen geben wir immer die Platzierung an, die die Piloten im Qualifying erreicht haben. Das ist nicht zwingend identisch mit der Position, auf der sie dann gestartet sind.
Ja.
Wann und wie das wichtig wird, erklären wir euch aber an gegebener Stelle. Lass uns loslegen, mein Lieber.
Klar, wir legen los mit Sauber. Ja, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Ja, die haben jetzt seit 19 Punkte und hätten auch noch einige mehr bekommen können. Bottas hat sich nämlich super qualifiziert auf Platz 9 und ist dann im Rennen leider ausgeschieden. Relativ spät sogar auch noch. Und Guanyu Zhou 17. nur in der Qualifikation und dann 13. im Rennen. Für den ist es dann nach vorne gegangen, Dave. Was gibst du denn da für Punkte?
Jo, ach, tut ein bisschen weh, aber ich gebe Valtteri Bottas 7 Punkte für dieses Rennwochenende in Abu Dhabi. Zhou übrig von mir 6 Punkte. Bottas, du hast es gerade schon gesagt, er hat sich hervorragend qualifiziert, ist ins Q3 gekommen mit einem Sauber. Wer hätte das gedacht, ja? Gegen Ende des Jahres drehen die, unsere Schweizer Freunde tatsächlich ein bisschen auf, haben endlich ein bisschen Pace gefunden im Auto. Too little, too late, wie man auf Englisch sagt. Ja, das reicht natürlich jetzt nicht mehr, um irgendwie groß noch Sprünge zu machen. Trotzdem, ein 9. Platz in der Quali sah super gut aus. Ich habe mir ja gewünscht, dass auch Valtteri Bottas noch mit zumindest dem ein oder anderen Punkt aus der Saison rausgehen kann. Ja, ist ihm leider nicht gelungen. Sein Sonntag war kein guter. Er ist dann zwei Scharmützel reingeraten, hat zum einen mal den Perez umgedreht auf der ersten Runde. In der ersten Runde und später sich dann total verbremst und ist dem armen Kevin Magnussen ins Auto reingerauscht, hat sich dabei sein Auto kaputt gemacht und konnte infolgedessen das Rennen nicht mehr beenden.
Mhm.
Schade, schade, schade. Für gewöhnlich, wisst ihr, geben wir 5 Punkte, wenn ein Fahrer relativ früh ausscheidet. Ganz so früh ist der Bottas nicht ausgeschieden. Kriegt von mir aber trotzdem 7 Punkte. Die rühren aber hauptsächlich aus dem hervorragenden Qualifying her. Wie gesagt, ein Q3-Einzug im Sauber, das hätten wir nicht erwartet in der Form. Das war eine großartige Leistung. Schade, schade, schade. Trotzdem kein Happy End für ihn insgesamt. Bedauerlich, aber was soll man machen? Ich bin ziemlich sicher, dass wir ihn nochmal Autofahren sehen, Rennfahren sehen, wahrscheinlich sogar in der Formel 1. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Sollte er nämlich bei Mercedes unterkommen als Reservefahrer, danach schaut es ja gerade aus. Kann es gut sein, dass seine Dienste mal beansprucht werden und dann holt er vielleicht Punkte. Mal sehen. Zhou Guanyu, wie gesagt, 6 Punkte. Quali Platz 17 ist nicht toll. Im Rennen ist aber nach vorne gekommen, hat hier und da ganz gute Manöver gezeigt, hat von dem einen oder anderen Ausfall auch profitiert natürlich. War am Ende des Rennens aber natürlich deutlich näher an den Punkten dran als über ganz weite Strecken der Saison. Auch der Chinese hat sich insgesamt relativ teuer verkauft in den letzten 2-3 Rennen. Persönlicher Abschluss für ihn, aber viel mehr als 6 Punkte sehe ich da trotzdem nicht. Das war sehr okay, war ordentlich, war gut, aber nicht überragend.
Ich sehe es ähnlich. Ich gebe beiden 6 Punkte. Bottas hätte sicherlich mehr bekommen, wenn er aus meiner Sicht das unnötige Auswendig nicht gehabt hätte. Er ist ja da mit Magnussen kollidiert wegen dem Verbremser, hätte ihm nicht passieren dürfen, hat so sein Rennen eigentlich weggeschmissen. Sehr, sehr schade. Ich mag ihn super, super gerne. Würde mir auch wünschen, dass er irgendwie vielleicht nochmal den Weg ins Grid findet, zumindest zeitweise, oder halt in einer anderen coolen Rennserie unterkommt. Ich folge ihm auf jeden Fall auf Instagram und habe da meinen Spaß. Allein schon mit seinem, was er sich da gerade irgendwie ausgedacht hat, mit What's Next. Das fand ich ganz cool. Hat er auch einen Pullover rausgebracht. Den habe ich mir da gleich bestellt. Ich glaube, das ist dann mein erster Formel 1 Pullover. Also, Zhou, Qualifikation hat nicht so gut ausgeschaut, hat sich im Rennen gut vorgearbeitet. Und ich glaube, ihn sehen wir vielleicht dann eher oder langfristiger nochmal in der Formel 1. Der selber ist ja sehr, sehr guter Dinge. Jetzt ist er erst bei 25 nicht unter Vertrag bei irgendeinem Team, zumindest nicht als Nummer 1-Fahrer, sagen wir mal, oder Nummer 2-Fahrer. Auch die Sache, dass er da irgendwie Testfahrer jetzt für Ferrari ist, ist, glaube ich, noch nicht ganz fix, aber es sieht ganz gut aus. Und er selber, der war wirklich selbstbewusst. Also nach dem Rennen hat gemeint, für ihn ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Er schaut und arbeitet genau darauf hin, wieder in die Formel 1 zu kommen. Hat da sehr zuversichtlich gewirkt, dass es 2026 der Fall sein könnte. Da kommt ja dann auch Cadillac in die Formel 1. Das wird spannend. Also vielleicht ist rutscht er da rein oder halt in einem anderen Team, wenn über was frei werden sollte.
Ja. Randnotiz an dieser Stelle, der China Grand Prix wurde um einige Jahre verlängert und bleibt bis, ich meine, 2030 im Kalender. Ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen. Mit einem Lokalmatadoren lassen sich da bestimmt noch ein paar Tickets mehr verkaufen.
Erstens dessen, zweitens gibt es sicherlich dann noch ein paar Sponsoren mehr, die dann irgendwie seinen Rücken stärken und dann versuchen, ihn mit Nachdruck wieder zurück in die Formel 1 zu pushen. Wir sehen ja bei Perez, wenn man dann erstmal einen Sitz hat, dann können Sponsoren einen auch relativ lange drin halten, selbst wenn die Leistungen nicht stimmen. Aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir dann später auch noch drauf. Also jetzt machen wir mal weiter mit Williams. Die sind 9. in der Konstrukteursweltmeisterschaft geworden mit 17 Punkten. Albon hat in der Quali Platz 16 erreicht und im Rennen 11. Colapinto, leider nur 19. in der Quali und ist dann im Rennen ausgeschieden. Wir wissen warum. Hat den leichten Stupser bekommen von Piastri und dann war sein Rennen gelaufen. Tja.
Jo, meine Punkte sehen wie folgt aus. Alex Albon kriegt von mir 7 Punkte für dieses Rennen. Und Franco Colapinto kriegt 4 für den jungen Argentinier, was, wieder ein kleiner Rückschlag, wieder ein ernüchterndes Wochenende leider. Vorletzter in der Quali und im Rennen, das konnte er nicht beenden. Unverschuldet zwar, aber ja, irgendwie, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt auch nicht. Eingangs sah es ja wirklich hervorragend aus für ihn, seine ersten paar Auftritte, die er dann überraschend für Williams bestreiten durfte, haben ja schon wirklich den Hype-Train ordentlich in Gang gesetzt. Aber die letzten, 2, 3, 4 Wochenenden waren dann doch eher durchwachsen, wie man es von dem Rookie aber auch eigentlich erwarten muss. Ja, er hat hier und da Fehler gemacht, da war er ein bisschen langsam. Kann passieren, ist völlig in Ordnung. Ich denke aber, das wird über kurz oder lang dafür sorgen, dass er wirklich im nächsten Jahr dann noch ein bisschen die Reservebank drücken darf und denke, hinsichtlich 2026 können wir dann erwarten, dass sich da vielleicht wirklich was Ordentliches für ihn auftut, eine richtige Chance. Mal gucken, es wäre ihm zu wünschen. Ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, dass er schnell ist, hat er bewiesen. Und den einen oder anderen Diamant muss man natürlich noch ein bisschen schleifen. Da hat er noch ein bisschen Zeit. Alex Albon war sehr gut dabei eigentlich, im Quali noch nicht so, aber im Rennen war er dann wieder sehr nah an den Punkten. Das war eine typische Albon-Leistung. Relativ unauffällig, aber sehr hartnäckig hat er sich da nach vorne gearbeitet. Und Platz 11, das ist, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, aber ich glaube, die beste Williams-Platzierung seit einigen Rennen auf jeden Fall. Auch da schön, dass es zum Saisonausklang noch mal ein bisschen einen Lichtblick gibt. 7 Punkte dafür von mir, 4 für Colapinto. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ganz ähnlich. Ich gebe Albon 7 und Colapinto aber nur 3. Bei Albon ist es so, der hat ja wirklich fast noch den 9. Platz erreichen können und hat dann am Ende, also wie gesagt, die Reifen hatten zwar noch Grip, aber die Temperaturen sanken und ich konnte nicht schnell genug fahren, um sie warm zu halten. Das war 10 Runden vor Schluss und dann, haben ihn dann Alonso und Piastri in natürlich deutlich schnelleren Autos dann kassiert, so wurde es dann nichts mit den Punkten. Und bei Franco Colapinto hast du ja eigentlich auch schon alles gesagt, war nicht sein bestes Wochenende. Qualifikation schon eine ganze Ecke, eine ganze Ecke ist jetzt relativ, es waren 3 Plätze hinter Albon, aber Vorletzter ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt, wenn man so einen tollen Start hatte als Rookie sozusagen in seinen ersten Rennen. Ja, und klar, für die für das Ausscheiden kann er dann nichts. Ja, okay, ich korrigiere es vielleicht mal auch auf 4 hoch. Ich merke es gerade selber, das ist ein bisschen fies. Also 5 würde er wahrscheinlich bekommen, wenn die Qualifikation ein bisschen besser gewesen wäre. Ich glaube, da was liegen lassen. Aber ich fand es wirklich toll, dass er auch, haben übrigens einige gemacht, vor dem Rennen dann sich bedankt haben für die Chance in dem Fall bei ihm. In der Formel 1 fahren zu dürfen, hat er nach dem Rennen dann auch gesagt, ich würde ihm wirklich wünschen, dass er nochmal die Gelegenheit bekommt, denn er hat gezeigt, dass er es drauf hat und es war sicherlich nicht einfach bei ihm in einem Team, das dann hinten raus auch auf den Zahnfleisch gegangen ist. Die Williams sind ja wahrscheinlich gerade so zusammengeflickt gewesen mit den nötigsten Teilen, damit sie überhaupt fahren
Ja,
konnten.
Reste Rampe.
Genau. Dementsprechend, wir springen zu den Racing Bulls. Die sind Achter in der Konstrukteursweltmeisterschaft geworden und haben 46 Punkte auf dem Konto und waren bis jetzt zum letzten Rennen, bis zum Start eigentlich auch noch gut dabei. Hätten auf Platz 6 noch springen können. Am Ende war es dann doch deutlich irgendwie dahinter. Ganz einfach, weil die Autos auch nicht konkurrenzfähig mehr waren mit den Haas und mit den Alpinen. Das hat man einfach so sehen müssen. Gerade bei Tsunoda, der ist auch wieder mehrfach kassiert worden, hat auch wieder gekämpft wie ein Löwe auf der Strecke, ist dann aber am Ende auch nur Zwölfter geworden. Ich glaube, bei dem war wirklich nicht mehr drin, aber ich greife schon viel zu weit vor. Also Lawson, Zwölfter in der Qualifikation, ist im Rennen ausgeschieden, Tsunoda, Elfter in der Quali, Zwölfter im Rennen. Deine Punkte.
So ist es. Meine Punkte sind relativ mittelmäßig, sage ich mal. Liam Lawson kriegt von mir 5 Punkte, Yuki Tsunoda kriegt diesmal 6. Ja, Liam Lawson ordentlich qualifiziert, das gilt im Prinzip für beide. Platz 11 und 12. 11 für Tsunoda, 12 für Liam Lawson, das ist schon echt okay. Racing Bulls sind definitiv nicht die schnellsten Autos seit, naja, einigen Wochen, Monaten, muss man sagen. Die kämpfen hier und da mit sehr schwankenden Leistungen. Da gab es unzählige Varianten von Bodenplatten, ja, von Unterböden, die da ausprobiert wurden. Nichts hat irgendwie so richtig funktioniert. Mir tun die zwar ein bisschen leid, aber in Abu Dhabi ging es grundsätzlich ein bisschen besser von der Pace. Sie waren nah an Punkten dran. Liam Lawson ist dann ausgeschieden, ein paar Runden vor Ende, ich glaube 3, 4 Runden. Er wurde, je nachdem, wo man guckt, teilweise noch gewertet als 17., glaube ich. Auf einigen anderen Tableaus stand dann Did Not Finish. Naja, je nachdem. Er hat auf jeden Fall ein paar Runden vor Ende das Auto abstellen müssen. Schade für ihn. Aber ich denke auch, er hat sich grundsätzlich durchaus wacker geschlagen. Nicht nur in Abu Dhabi, auch in den Wochen vorher. Und ja, wie man munkelt, winkt da ein Platz neben Max Verstappen bei Red Bull. Ist noch nicht safe. Wird wahrscheinlich dieser Tage in irgendeiner Form offiziell bekannt gegeben oder auch nicht. Bei Red Bull kann man ja nie wissen.
Am Ende
Yuki Tsunoda
verlängert Paris
hingegen.
noch, ja. Ich
Ja,
bin schon still.
genau. Yuki Tsunoda wird es dafür beim Young Drivers Test und beim Reifentest in Abu Dhabi, der ab dem Dienstag steigt. Dienstag, der 10. Dezember ist das dann. Da darf er ein paar Runden im Red Bull drehen. Auch da wird man ganz genau hinschauen. Helmut Marko hat schon gesagt, man wartet auf jeden Fall ab, was er da zustande bringt. Vielleicht gibt es doch noch eine ganz winzige Chance, dass Yuki Tsunoda aufsteigt. Weiß ich nicht. Auch da, wir lassen uns gerne von Red Bull überraschen. Das Wochenende von Yuki Tsunoda in Abu Dhabi auf jeden Fall war okay. War nichts Herausragendes, aber war gut. Ja? Und gut heißt bei uns in dem Fall 6 Punkte. An den Punkten ist er knapp vorbeigeschrammt im Rennen. Platz 11 in der Quali ist aber trotzdem okay, wie ich gerade schon gesagt habe. Das Auto ist sicher nicht das Beste, nicht das Schnellste, nicht das am einfachsten zu fahrende. Ja, Bastjo, wie man bei uns in Franken sagt.
Ja, ich gebe beiden 5 Punkte. Er hat mich da jetzt gerade auch schwer getan. Ich muss sagen, ja, Lawson, im Endeffekt konnte er nichts dafür, dass er dann am Ende nicht ins Ziel gekommen ist, beziehungsweise dann die 10-Sekunden-Strafe bekommen hat wegen Unsafe Release. Da hat er seine Mannschaft das verbockt.
Na.
War im Qualifying auch eben nur den einen Platz hinter Tsunoda. Tsunoda hat es ein Tickchen besser gemacht, hat aber halt wirklich am Start eigentlich das Rennen schon weggeschmissen, als er sich da ein bisschen verzettelt hatte mit der Kupplung. Er selber hat gemeint, dass er da auch nicht ge genau gewusst hat, was da jetzt im Endeffekt falsch war. Es hat sich eigentlich nicht so angefühlt, meinte er, als ob er einen Fehler gemacht hätte. Schwierig
Er
zu
war ja
bewerten.
letzter, ne, nach dem Start.
Ja, genau. Also so, insofern hat er sich da gut zurückgekämpft, aber es ist aus meiner Sicht nicht ganz klar, ob es nicht doch irgendwie sein Fehler war. Ralf Schumacher zum Beispiel hat vermutet, dass es eigentlich schon sein Fehler sein muss oder gewesen sein muss, aber Ralf Schumacher, der hat manchmal wirklich super scharfe, tolle Analysen und manchmal liegt er aber Kilometer weit daneben. Ich weiß da auch nicht manchmal, was ich davon halten soll. Deswegen, ja, ich gebe mal neutrale 5 Punkte für
Ralf
beide.
Schumacher ist der Perez der Formel-1-Berichterstattung.
Ihr habt's gehört, ihr habt's gehört. Ja, wir springen ganz schnell zu Haas und zum deutschen Fahrer, der auch uns weiterhin im Grid erhalten bleibt. Und das ist Hülkenberg. Im Verbund natürlich mit dem Dänen Kevin Magnussen. Bloß der wird halt nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 zu sehen sein, sondern dann in einem BMW in der WEC war es, ne?
Ich glaube in der IMSA-Rennserie, aber ja, auf jeden Fall Langstrecken, Sport.
Ja.
super Sache. Freue mich
gut,
schon.
Gut, Hülkenberg, Quali-Vierter, Rennen 8er, Magnussen mit den bereits angesprochenen Problemen, Qualifying 15. und Rennen 16.
Ganz genau. Von mir gibt es dafür für Hülkenberg 9 Punkte, für Kevin Magnussen 6 Punkte. Ja, was war passiert? Nico Hülkenberg, da kommt nämlich das zum Tragen, was ich vorneweg gesagt habe. Platz 4 in der Quali. Er ist aber nicht von Platz 4 gestartet. Er wurde danach bestraft, weil er eben in der Boxengasse überholt hat. Auf seinem Weg, im Q1, glaube ich, war es sogar noch. Als er rausfahren wollte, um eine Zeit zu setzen, damit er ja weiter Lütt machen darf, hat er dann in dieser super engen Boxengasse ein paar Autos überholt. Das ist nicht gestattet. Auf keinen Fall, gerade nicht in dieser Abu Dhabi-Boxengasse. Das wurde auch glasklar nochmal kommuniziert vor dem Rennwochenende. Sein Team hat ihn ein bisschen angestachelt, er soll Hünne machen und ein paar Autos überholen. Er hat es gemacht. Ich denke, das Team meinte, er soll auf der Strecke noch ein paar Autos überholen, nachdem er rausgefahren ist. Vielleicht gab es da ein Missverständnis. Sehr blöd gelaufen, ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass ein vierter Platz auf trockener Strecke, ohne irgendwelche Zwischenfälle, in einem Haas, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist eine hervorragende Leistung, die hat er auf jeden Fall gebracht. Den Fehler hat er leider auch gemacht, dafür ziehe ich ihm ein Pünktchen ab und im Rennen hat er alles gegeben. Ja, sein Kampf galt eigentlich einzig und allein Pierre Gasly und ja, der Platzierung in der Konstrukteurswertung. Da haben sich Alpine und Haas eben um Platz 6 behakt. Nachdem Kevin Magnussen dann auch weiter hinten unterwegs war und noch umgedreht wurde, war es letztendlich ein Kampf Mann gegen Mann, ja, Hülkenberg gegen Gasly. Und da hat der Hülkenberg zwar den Kürzeren gezogen, aber die beiden haben sich auch nichts geschenkt und tapfer und fair gekämpft. Ich finde, das ist aller Ehren wert. Daher 9 Punkte für den Hulk von mir. Kevin Magnussen hatte Pech im Quali, da gab es dieses völlig skurrile, diesen skurrilen Zwischenfall mit Lewis Hamilton und diesem Gummipoller. Kevin Magnussen wollte aus dem Weg fahren, wollte sich klein machen, wollte Lewis Hamilton ganz fair vorbeilassen, hat dabei diesen Gummipoller umgefahren, der hat ihm selber das Auto beschädigt, ist dann vor Lewis Hamiltons Auto gesprungen und hat ihm Lewis Hamilton noch die Runde ruiniert. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen, wirklich komplett dämlich gelaufen. Dadurch ist er eben zwar aus dem Q1 rausgekommen, der Kevin Magnussen, konnte im Q2 aber nicht mehr wirklich schnell fahren, weil der Unterboden einfach im Eimer war. Im Rennen hat er dann, wie gesagt, Pech gehabt. Er wurde da vom Bottas ziemlich rüde abgeräumt und hat da unheimlich viel Zeit verloren. Ich denke, ganz heil war das Auto danach auch nicht. Konnte er nichts mehr ausrichten, schade, schade, aber immerhin, kurz vor Ende hat er sich nochmal weiche Reifen aufziehen lassen und hat sich die schnellste Runde geholt. Kleiner Wermutstropfen, Punkt hat er dafür nicht bekommen, denn er lag außerhalb der Top 10. Ja. Aber kein anderer
Ausrufezeichen
hat bekommen.
Gesetzt.
Genau, Ausrufezeichen gesetzt, da hat er den Daniel Ricciardo gemacht sozusagen. Und ja, verabschiedet sich zumindest vorerst damit aus der Formel 1. Er ist aber auch erst 33 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Er war schon mal draußen aus der Formel 1, kam dann wieder. Vielleicht sehen wir trotzdem nochmal. Cadillac wäre so ein Ding. Er ist ja in seiner ersten Formel 1 rennt er ja tatsächlich in der Langstrecken-WM und auch in der IMSA, meine ich, in der IMSA-Rennserie mit Cadillac gefahren. Also da gibt es eine Verbindung. Who knows, ja? Wenn dann Cadillac ansteigt, ist er dann halt 34. Das ist immer noch kein Alter, in dem man eine Formel 1-Karriere wirklich an den Nagel hängen
müsste. Also da, und wir brauchen gar nicht von Alonso anfangen. Also schauen wir mal, genau.
Genau.
Dann mache ich mal weiter.
9 Punkte für Hulk, 6 Punkte für Magnussen und du bist dran.
Genau, ich gebe Hulk 8 und Magnussen 7. Hülkenberg, ja, ich habe mir auch schwer getan, aber ich finde, er hat eigentlich genau gewusst, was er da gemacht hat. Es ist natürlich dann Risiko eingegangen, als er da dieses Boxengassenmanöver gemacht hat. Wir erwähnen es nochmal, also die Rennleitung hat am Anfang des Wochenendes ganz klar gesagt, da darf man nicht überholen in der Boxengasse.
Ja.
Und er hat es trotzdem gemacht, auch ein bisschen auf Druck des Teams natürlich, aber er ist natürlich auch ein erfahrener Fahrer, der wusste, dass es da eine Strafe geben könnte. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Also wenn er da jetzt das nicht gemacht hätte, dann hätte er vielleicht keine Zeit irgendwie setzen können, dann wäre er vielleicht noch weiter hinten gelandet. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, gebe ich ihm deswegen jetzt mal 8 Punkte. Aber ein grandioses Rennen, wirklich, ich freue mich auf ein hoffentlich stärkeres Sauber-Team nächstes Jahr und dann eben ab 26 dann Audi. Ich hoffe, es zahlt sich für ihn aus. Also finanziell bestimmt sowieso. Die verdienen ja alle nicht schlecht, aber dann eben auch sportlich. Und bei Magnussen, dem würde ich sogar gerne mehr geben als 7 Punkte, aber ja, mit dem ganzen Pech in der Qualifikation. Ich glaube, so stark wie er jetzt die letzten Rennen war, hätte er sich wahrscheinlich relativ nah am Hulk irgendwie qualifizieren können, zumindest mal ins Q3. Glaube ich, hätte es klappen können. Was ich beeindruckend fand, ist, dass er ähnlich wie Leclerc eigentlich die meisten Plätze, also er hat sogar nach Leclerc die meisten Plätze gewonnen nach dem Start. Und zwar war er in Runde 3, als das Virtual Safety Car rausgekommen ist, bereits schon auf Platz 7, hat er mit 7 Plätze gut gemacht. Und hinter ihm dann war schon Leclerc mit 11 Plätzen, die er gut gemacht hat, mit weitem Abstand. Übrigens, der die meisten Plätze verloren hat, das war Piastri nach dem Schubser von Verstappen. Ja, es waren 17 Plätze und Verstappen selber hat auch 7 verloren, also das am Rande. Ja, hinten raus natürlich dann nochmal die schnellste Runde auf den Softreifen. Die hat auch eine ganze Weile, die hat auch gar nicht so wahnsinnig spät im Rennen irgendwie gemacht auf den letzten Drücker, sondern die war schon zwar im letzten Renndrittel, aber jetzt auch nicht ganz, ganz weit hinten. Also alles in allem, wie gesagt, ein Ausrufezeichen, das er da gesetzt hat. Ich werde sehr gespannt verfolgen, wo es ihn noch so hinverschlägt. So, und jetzt kommen wir zu Alpine. Die sind dann Sechster geworden. Das war ja dieser Dreikampf Racing Bulls Haas Alpine. Und Alpine hat es dann doch vergleichsweise deutlich mit 65 Punkten und 7 Punkten Vorsprung dann vor Haas dann im Endeffekt für sich entschieden. Da ging es ja dann, glaube ich, um 10 Millionen waren es, glaube ich.
Ja, der Unterschied zwischen Rang 7 und 6 sind kolportierte 10 Millionen.
Also da kann man was mit anfangen.
Irgendwie sowas. Ganze Menge Kohle auf jeden Fall.
Pierre Gasly ist Sechster in der Quali, Siebter im Rennen. Und Jack Doohan, der Frischling, der ist Letzter im Qualifying geworden und dann immerhin 15. im Rennen.
Jo, meine Punkte. 10 für Pierre Gasly, Bestwertung. Jack Doohan kriegt für seinen Einstand 5 Punkte. Wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, ich muss mal hier flexen. Der Papa hat sich nämlich auch mal schön Alpine-Trikot rausgelassen. Mit Nummer 10 Gasly hinten drauf, ja, das zeige ich euch bei Gelegenheit nochmal. Cyber Week war gut zu mir auf jeden Fall, ja. Ich habe da einiges an neuen Sachen, da kommen auch noch ein paar Päckchen, ist noch nicht alles da. Haltet mal Ausschau. Zur Sache. Pierre Gasly, hervorragend gefahren tatsächlich. Er hat den Alpine auf Rang 6 gestellt, auch ohne Zwischenfälle in einem ganz normalen, regulären, trockenen Qualifying. Hätte sich zu Saisonbeginn nie und nimmer jemand vorstellen können. Da war Alpine ja wirklich das schlechteste Auto. Die waren übergewichtig, da hat nichts zusammengepasst. Die ersten paar Rennen dümpelten die zwei, wirklich Ocon und Gasly da ganz hinten rum. Es war ein einziges Trauerspiel. Und trotzdem hat Pierre Gasly dann wirklich eine ganze, ganze Menge geschafft. Hat zahlreiche Punktplatzierungen geholt in dieser Gurke. Zehnter ist er geworden am Ende der Fahrerwertung. 10. Platz, das muss man sich auch mal vorstellen, dieser Gurke. Er hat 9-mal Rennen in den Punkten abgeschlossen. Das ist auch, fast die halbe Saison. War er dann doch irgendwie in den Punkten unterwegs mit diesem Ding. Ein Podium natürlich in Brasilien, großartig. Und wir haben es auch in den Highlights schon erwähnt, ein absolutes Novum. Das ist noch keinem gelungen in der Formel-1-Geschichte. Er hat es geschafft, in dieser ganzen Saison nicht einen Cent an Schaden zu generieren. Da ist kein Frontflügel kaputt gegangen. Er ist nicht mal irgendwo in der Mauer gelandet. Er hat nicht einmal einen Konkurrenten irgendwie so touchiert, dass an seinem Auto irgendwas kaputt gegangen wäre. 0 Euro Schaden. Das hat
beste
noch niemand
geschafft. Beste Freund
der Mechaniker. Ja, auf jeden Fall. Das ist so der Anti-Williams irgendwie.
Ja.
Williams war da ja ganz, ganz anders unterwegs. Sehr viel Pech. Bisschen Unvermögen hier und da natürlich auch. Pierre Gasly, blütenweiße Weste. Und letztendlich hat er dann, als es drauf ankam jetzt in Abu Dhabi, gegen den Haas von Nico Hülkenberg, wir haben es ja gerade schon thematisiert, in einem fairen Kampf Mann gegen Mann das Ding nach Hause gefahren und wirklich den 6. Platz für Alpine untermauert.
Ja.
Hervorragend, hätte nie und nimmer jemand gedacht am Anfang der Saison. Sehr gut. Jack Doohan hat sein erstes Wochenende bestritten und da kann ich es relativ kurz machen. Du hast ja schon gesagt, Letzter in der Quali, kann man ihm verzeihen, er war nicht meilenweit weg von der Musik, das war schon okay. 15. im Rennen, hinter ihm war eigentlich nur noch Magnussen, der einen Extra-Stopp eingelegt hat, um sich die Softreifen zu holen. Und Liam Lawson, der aber schon ein paar Runden vor Ende das Auto abgestellt hat, also er war gewissermaßen Letzter. Das ist aber völlig in Ordnung, ja. Wenn man da irgendwie so reingeworfen wird, mir nichts, dir nichts. Er konnte sich klar im Simulator vorbereiten, da ist er eh unterwegs, aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man es dann mal real erlebt. Er hat dann auch sehr sympathisch in der Berichterstattung gesagt, naja, Er ist zum ersten Mal in seinem Leben in einem Formel-1-Auto sowas wie eine Einführungsrunde gefahren, eine Installationsrunde. Was macht man denn da alles? Worauf muss man achten? Meine Güte, der Renningenieur hängt mir dauernd im Ohr und gibt mir irgendwelche Anweisungen. Also es war schon aufregend für ihn und er war auch sichtlich, wie sagt man?
Nervös.
Naja, begeistert natürlich, aber schon auch gefordert. Ja. Man hat schon gesehen, das ist ein hartes Stück Arbeit für ihn. Sehr interessantes Detail, er hat gemeint, er muss unbedingt in der Winterpause seine Daumen trainieren. Er hatte große Mühe dann in der zweiten Rennhälfte die Knöpfe zu drücken, die eigentlich ja wirklich butterweich zu bedienen sind. Aber dadurch, dass da solche krassen Kräfte wirken im Formel-1-Auto und das Lenkrad natürlich permanent festhalten muss, waren seine Daumen irgendwann durch. Sowas kannst du natürlich nicht simulieren. Ne? Das war echt spannend. Aber er ist ein super, super netter Typ, hat es gut gemacht und meine 5-Punkte-Wertung begründe ich auch einfach damit und verweise da auf Flavio Briatore, der hat selber gemeint, das war okay, das Wochenende war okay, die Leistung war okay von Jack Duren. Was auch immer das heißen mag, wenn Flavio Briatore sowas sagt.
Ich habe fast den Eindruck, dass das so ein eher, ja, nicht die allerbesten Vorzeichen sind, wenn man jetzt überlegt, dass da der Colapinto auch noch vielleicht dem im Nacken sitzt. Aber na, schauen wir mal.
Der hat sich aber ja auch nicht so gut geschlagen.
Das stimmt,
also.
Ja, das stimmt.
Naja.
Ja, gut, ich gebe Pierre Gasly natürlich auch 10 von 10. Richtig, richtig gutes Rennen. Hat die ganze Saison, wie du schon gesagt hast, einen super Job gemacht und ist dann auch verdient derjenige, der ja weiterhin bei Alpine bleibt. Ich glaube, von dem können wir einiges erwarten jetzt nächste Saison, wenn die Entwicklung so weitergeht vom Team. Aber ich glaube, das wird sie auf jeden Fall. Also da stellt Piatore gerade die Weichen auch künftig mit Mercedes-Motoren. Dann geht nochmal deutlich mehr, würde ich sagen. Und bei Duhin, dem gebe ich einen Punkt weniger. Ich glaube, insgesamt hätte er es ein bisschen besser machen können, hat es aber jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also 4 heißt ein bisschen unter dem, was man vielleicht erwarten könnte. Es war kein wirklich schlechtes Rennen, auf keinen Fall. Aber ja, man muss ihm auf jeden Fall zugutehalten. Er hat keinen Schaden produziert. Er hat sich da aus den Scharmützeln rausgehalten. War alles in allem solide und aber wahrscheinlich zu wenig. Aber was willst du machen? Letzte Saison rennen, dann kriegst du nochmal die Chance. Das ist natürlich auch undankbar, um sich zu präsentieren. Aber ich glaube, er selber hat es auch so gesehen. Überhaupt erstmal super, dass man überhaupt Formel 1 fahren darf. Da gehörst du zu den 0,000 irgendwas 1% der Weltbevölkerung, die überhaupt mal die Chance haben, da in die Nähe zu kommen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir kommen zu unserem Saisonfinale, lieber Dave. Wir machen ja zur Halbzeit immer unseren Kreisfragen-Quiz. Da könnt ihr auch schön mitraten und schauen, ob ihr es gewusst hättet. Und jetzt geht's in die finale Runde, denn es steht 11:11 und wir suchen den Champion bei
so. Du sagst es. 11:11, es ist super duper knapp und wir machen es uns diesmal nicht einfach, glaube ich. Also unsere Fragen haben ja durchaus eine wechselhaften Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Aber heute kenne ich keine Gnade, mein Lieber.
Um Gottes Willen, ja.
Weiß nicht, was du für mich hast. Ich hoffe, es ist auch bockschwer. Mal gucken. Magst du denn anfangen? Das fände ich ganz smart.
Das kann ich gerne machen, ja. Übrigens,
mach das. Ich glaube, du hast auch zur Not nämlich mehrere Fragen, falls wir die gleiche Idee hätten, ne?
Ja.
Ja, schauen wir doch mal.
Jetzt überlege ich aber gerade, weil Hände ich glaube, die Frage ist zu leicht.
Zu leicht?
Ich glaube, die Frage ist zu leicht. Ich schaue gerade, ob meine Fallback-Frage schwieriger ist.
Na, dann schauen
wir mal. Ich glaube, die sind beide machbar. Aber mein Gott, dann ist es halt so.
Dann ist es halt so.
Willst du Frage A oder willst du Frage B?
Gerne Frage A.
Okay.
Schauen wir mal.
Auf Gottes Willen. Also, Max Verstappen ist ja dafür bekannt, ab und zu mal etwas über die Stränge zu schlagen, vor allem verbal, aber manchmal auch was so das, die Aktionen auf der Strecke angehen. Es gab aber vor vielen, vielen Jahren einen anderen sehr, sehr rabiaten Fahrer, den viele als den besten aller Zeiten sehen. Das ist niemand Geringeres natürlich als Michael Schumacher. Der ist 1991 in die Formel 1 eingestiegen. Soweit, glaube ich, kannst du mir noch folgen.
Auf jeden Fall. Soweit alles klar.
Jetzt ist die Frage, er ist unter ganz bestimmten Voraussetzungen in die Formel 1 eingestiegen. Und zwar war es da nicht so wie bei manchen anderen, wo es dann heißt, okay, lieber Oliver Bearman, ab dem nächsten Jahr bist du ab dem ersten Rennen dabei und das ist alles geplant, sondern der Stammfahrer bei Jordan, der eigentliche, der ist aus einem ganz bestimmten Grund verhindert gewesen. Jetzt die Frage, warum war der verhindert? Und ich glaube, du kannst es mir sogar ohne ABC, ich habe jetzt sogar noch Multiple Choice für dich. Das
kann ich auch ohne ABC, glaube ich.
Ich sag's trotzdem mal, weil dann könnt ihr auch noch mit betraten. Dann,
sehr gut.
Könnt ihr kurz auf Pause überlegen und dann weiter, weil Dave wird es wahrscheinlich direkt wissen. Ist der Stammfahrer im Krankenhaus gewesen? Ist der Stammfahrer aufgrund eines Trauerfalls in der Familie verhindert gewesen? Oder ist der Stammfahrer ins Gefängnis gewandert und deshalb musste Jordan einen Ersatz finden, den sie dann mit Michael Schumacher gefunden hatten?
Alles drei relativ schräg. Drückt gerne jetzt Pause, wenn ihr es noch nicht wisst und ein bisschen grübeln möchtet. Ich werde es jetzt beantworten. Es ist natürlich Antwort C. Der Bertrand Gachot war im Gefängnis, weil er sich da in London mit einem Taxifahrer angelegt hat. Da ging es, glaube ich, um Tränengas und dergleichen.
Reizgas hat er dem guten Taxifahrer ins Gesicht gesprüht. Ja. Das musste auch erst mal
machen.
Das war
die Gelegenheit für eine Weltkarriere für Michael Schumacher. Großartig. Ja, siehst du mal.
Hättest du denn gewusst,
dann habe ich das ja gewusst,
wer der eigentliche erste Wahl gewesen war von Eddie Jordan? Vielleicht hätte ich das fragen sollen.
Eigentliche erste Wahl, da müsste ich jetzt länger überlegen. Ich bin mir nicht sicher, aber damals schon einen leichten Fetisch auf Hals Harald Frentzen gehabt hat. Später auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt mein Tipp gewesen.
Es wäre Stefan Nils Edwin Johansson gewesen, ehemaliger schwedischer Automobilrennfahrer.
Stimmt, ja gut.
Ja.
Soll er mal froh sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ja.
So.
Gut.
Okay.
Dann muss ich jetzt nachlegen.
Nicht, mein Lieber.
Ja.
Ich habe jetzt tatsächlich eine unverschämt schwere Frage. Ich habe jetzt aber auch, ich kann mir noch eine etwas leichtere aus den Rippen leiern auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme die leichtere. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine faire Chance, dass du gleich
ziehen kannst. Dann muss ich noch eine schwere danach suchen, weil die andere ist ja auch nicht viel schwieriger.
Ich kann ja die schwere trotzdem aus Spaß mal hinten dran setzen, dann können alle Zuschauer, Zuhörer mitknobeln.
Jetzt muss ich überhaupt erstmal die leichte beantworten.
Ja, jetzt musst du erstmal die leichte beantworten und die ist, denke ich, machbar. Unsere Papa-Freunde
von
ja. Oh, das wäre gar nicht so einfach. Die eigentliche Hausfarbe von Ferrari ist nämlich gelb. Das wissen gar nicht so viele.
Das tatsächlich. Sollten sie auch meiner Meinung nach mal in der Lackierung einfließen lassen. So ein ganz gelber Ferrari,
geil, ne?
Zumindest mal für ein Rennen, das wäre schon cool. Aber naja.
Das wäre schon gut. Anyway, unsere papayafarbenen Freunde von McLaren haben zum ersten Mal seit langer Zeit einen Konstrukteurstitel geholt. Es ist nämlich sogar noch länger her, als ich letztens behauptet habe. Ich habe Quatsch erzählt in einer der letzten Episoden.
Ui.
Da habe ich behauptet, das wäre 1999 das letzte Mal der Fall gewesen. Stimmt gar nicht. 1999 war nämlich schon Ferrari-Konstrukteursweltmeister. Mika Häkkinen auf McLaren wurde zwar Fahrerweltmeister, aber 98 war der letzte McLaren-Konstrukteurstitel. Hat jetzt mit der Frage nichts zu tun, aber okay. damit das hier mal richtig gestellt ist.
Ja.
Ich wüsste jetzt aber von dir, und das hast du sicher im Laufe des Wochenendes gesehen, wie viele Konstrukteurstitel hat McLaren denn mittlerweile?
Ach,
insgesamt, in ihrer ganzen Geschichte.
In der ganzen Geschichte. Ja, ich hatte letztens sogar noch die Übersicht gesehen, wer die meisten hatte. Und da hatte ich es gesehen, aber ich hab's mir.
Da wären wir wieder bei Ferrari nämlich.
Gemerkt,
die sind relativ weit vorne.
Ich weiß, dass Red Bull extrem nah dran an Williams ist. Also über die letzten Jahre natürlich. Mercedes ist extrem. Mercedes hat ja 8. Also es ist ja auch jetzt nicht so schwierig. Die hatten ja in der Hamilton-Ära 8.
Ferrari hat 16. So viel kann ich dir verraten. Es sind also auf jeden Fall mehr als 8 und weniger als 16.
Ja. Ja, gute Frage. Ich hatte das letztens auch auf einem Kanal visualisiert gesehen. Ich glaube, ich habe mir das sogar als Screenshot gemacht, weil ich selber als im Kreis Frage nehmen wollte. Und dann natürlich
so, dann
in dem Formel 1 Overload komplett wieder vergessen gehabt.
Da wird's ja spannend. Ich kann ja einen letzten Tipp geben. McLaren hat jetzt gleichgezogen mit einem anderen sehr namhaften und traditionsreichen Rennstall.
Ja, wird wahrscheinlich Williams sein, denke ich mal. Ne?
Vielleicht.
Hilft mir jetzt aber auch nur bedingt, weil ich es nicht genau weiß. Ich würde sagen, weißt du, was mich ärgert? Dass ich letztens auch irgendwie irgendein Formel 1 Pullover oder was das war, wo die Konstrukteurstitel Anzahl von Williams drauf gestanden war. Ich sag jetzt einfach mal 10. Und wahrscheinlich sind es 9.
Dann habe ich jetzt die erste Antwort überhört.
Das ist aber nett.
Wir nehmen mal die 9, denn die 9 sind es tatsächlich. Williams hat 9, McLaren hat jetzt auch 9.
Also der Dave ist wie so ein Tiger, der mit seiner Beute spielt. Eigentlich bin ich schon längst tot. Eigentlich habe ich es überhaupt nicht mehr verdient, hier zu sein. Aber wer neu dabei ist, das machen wir manchmal so. Also das ging in beide Richtungen schon diese Saison teilweise. Also jetzt aber das keine Gnade schon. in der letzten Frage. Jetzt haben wir mal eine Bonusfrage.
Nee, pass auf, wir machen es so. Es steht jetzt nach 24 Rennen, nach der Saison 12-12. Mit ein bisschen Hilfe hier und da, aber du hast gerade schon gesagt, das hatten wir ja beide mal. Meine Idee wäre, bevor wir uns jetzt hier in der Fahrernoten-Episode noch länger alles um die Ohren hauen, lass uns doch, wie schon mal, nämlich letztes Jahr, eine episch lange große Folge im Kreisfragen machen, wo wir uns vielleicht eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger nur im Kreisfragen Fragen um die Ohren hauen. Ihr habt die Episode wahrscheinlich nicht gehört und gesehen, das ist ein bisschen schade, die ist ziemlich untergegangen. Wenn ihr Bock habt, der Sebastian verlinkt euch die. Das große im Kreisfragen-Special, das hat richtig Bock gemacht letztes Jahr.
Oh ja.
Beziehungsweise, ich glaube, die kam dieses Jahr raus, bezog sich aber noch auf die Saison 23. Zieht euch die unbedingt mal rein und schreibt uns hier, wenn ihr auf YouTube gerade guckt, drunter, ob ihr sowas nochmal ertragt, ja, und wir das nochmal machen sollen in der Form. Uns hat es großen Spaß gemacht und ich würde sagen, wir könnten da gebührend uns genug Fragen um die Ohren hauen und
dann
um die Ohren
das,
hauen
ja
lassen von einem externen Moderator, dass wir dann wirklich jemand küren können, der ein würdiger im Kreisfragenmeister ist. Was hältst du davon?
Ja, lass uns das so machen. Wir waren letztes Jahr ja schon in unserem epischen Battle unterwegs. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dieses Jahr auch viel besser unterwegs als letztes. Da war ich nämlich in der regulären Saison weit abgeschlagen. Jetzt habe ich dir jeden Fall ein würdiges Duell geliefert. Aber dann würde ich sagen, das machen wir genauso. Ihr drückt auf Abo, wenn ihr Bock habt, das zu sehen und verpasst dann nichts. Und wir machen jetzt mal weiter mit den Fahrwertungen.
Es sei denn, ich darf meine Bonusfrage noch stellen.
Ja, komm, dann mach deine Bonusfrage noch schnell. Die machen wir jetzt aber im Schnelldurchlauf.
Ich mach die ganz kurz. Die erste Konstrukteursweltmeisterschaft von McLaren liegt lange zurück. Das war im Jahr 1974. Damals gab es sogar zwei Mannschaften bzw. zwei Garagen, die offiziell McLaren Ford Autos eingesetzt haben, den M23 nämlich damals. Das eine Team, das Marlboro Team Texaco, hat zwei Piloten eingesetzt und das Yardley Team McLaren hat ein Auto am Start gehabt. Also insgesamt fuhren da drei McLarens rum.
Mhm.
Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie viele Piloten haben denn insgesamt dazu beigetragen, dass McLaren in diesem Jahr die Konstrukteursmeisterschaft geholt hat? Oder nenne mir doch drei dieser Piloten. No way, oder?
Wahrscheinlich nicht, also aber weil das so verrückte Jahre, also ich kenne mich in der Ära nicht wirklich gut aus, aber damals hat es ja gefühlt 30 Piloten in der Saison teilweise gegeben bei manchen Teams.
Ja.
Ich würde jetzt einfach mal ins Blaue sagen 7 3, um Gottes Willen. Wann war das?
1974.
Mhm. Also ich mache jetzt einfach mal schnell, weil wir die Zeit nicht unbedingt haben, ja. Also Bruce McLaren war es, glaube ich. Tatsächlich selbst.
Dieses schöne Auto war das. Nee, Bruce McLaren ist keiner davon.
Gott verdammt nochmal. Ja, dann, das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt werden wir demonetarisiert.
Nein!
sag's mir einfach, ich habe keine Ahnung.
Ich verrat's euch. Der Fahrerweltmeister, Emerson Fittipaldi zum Beispiel, ist einer davon. Dennis Hulme ist auch McLaren gefahren damals. Das waren die zwei Stammpiloten im großen Team. Und im kleinen Team, da wurden drei Piloten durchrotiert. Also insgesamt gab es fünf Piloten.
Okay.
Und die drei Piloten im Ein-Auto-Team waren Mike Hailwood, den kennt man auch noch, war auch Langstreckenpilot. David Hobbs, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und, das hatte ich mir gedacht, als ich mir die Frage überlegt habe, war mir aber nicht sicher. Aber tatsächlich ist Jochen Maas auch für McLaren schon zwei Rennen gefahren 1974.
Also so da war viel, die andere Frage deutlich einfacher. Also,
ja, das denke ich mir auch.
Gottes
gut, Willen. Hättet ihr es denn gewusst, hättet ihr es nicht gewusst, sagt es uns gerne in den Kommentaren. Und without further ado, machen wir mal weiter in den Fahrernoten.
So sieht's aus. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen Gas geben. Wir sind hier, haben uns ein bisschen Overtime verloren. Ja. Also Aston Martin. Fernando Alonso, Quali 8. Rennen 9. Und Lance Stroll, Quali 13. Rennen 14. Ich gebe Alonso 10 von 10 Punkten und Stroll 6 von 10 Punkten. Ja, Alonso hat wieder mal eigentlich das Maximum rausgeholt aus dem ganzen Paket, würde ich jetzt mal sagen. Die einzigen zwei Fahrer, die ihn im Rennen übertrumpft haben, die vielleicht irgendwie noch einholbar für ihn gewesen wären, wären Pierre Gasly und Hülkenberg. Davor sind es nur McLaren, Ferrari, Mercedes und eben Max Verstappen als Ferrari gewesen. Und in der Qualifikation ist er ja sogar noch einen Platz weiter vorne gestartet. Also ich glaube, in dem Aston Martin, er selber macht es schon auch immer ganz geschickt, wenn er dann sagt, das Auto hat den Punkt nichts verloren und das schlechteste Auto, das ich je gefahren bin. Und solche Sachen sind ja in letzter Zeit auch teilweise gefahren. Oder schlechteste Aston Martin bisher. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, er holt sehr viel mehr aus dem Auto raus, als eigentlich drin ist. Lance Stroll ist dann natürlich nicht die ultimative Benchmark, der um das irgendwie gegenzutesten. Aber auch der hat jetzt kein wirklich schlechtes Rennwochenende gehabt. Ich würde sagen, deswegen gehen auch die 6 Punkte für Lance Stroll in Ordnung. Der wird uns auch die nächsten 2 Jahre sicherlich beglücken bei Aston Martin. Der will nämlich auch in einem...
Würde nicht drauf wetten.
Ah, schauen wir mal. Wenn dann der 2025 sich ein bisschen stabilisiert und nicht den Palace macht, dann ist der 26 auch noch da. Das erste Jahr in einem neuen Auto, glaube ich, das wird er erfahren dürfen. Und dann glaube ich aber, wird er wirklich liefern müssen. Und wenn es dann nicht so weit ist, dann ist er dann 27 weg. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Deine Bewertungen.
Ganz ähnlich wie bei dir. Ich gebe Alonso 9 Punkte. Lance Stroll kriegt von mir 6. Ja, Stroll sah einmal mehr gegen Alonso nicht wirklich so gut aus. Er war komplett anonym unterwegs. Immerhin ist er nicht durch peinliche Aktionen aufgefallen, wie zum Beispiel in Brasilien. Er hat keinen groben Unfug gebaut. Das ist für Lance Stroll schon mal bemerkenswert, sag ich mal. Wenn er nicht gerade einen super Tag hat und dann plötzlich auf dem Podium auftaucht, weil er gerade mal Lust hat, schnell Auto zu fahren, dann ist das so das Niveau, was er abliefert. Und das Niveau, was er abliefert, ist mir jetzt nicht mehr wert als 6 Punkte. Das ist in Ordnung, aber jetzt verzückt mich nicht unbedingt. Alonso gebe ich aber tatsächlich einen weniger als du.
Mhm.
Und ich habe jetzt auch gerade nochmal, bin ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber wenn wir uns mal vor Augen halten. Nach dem Qualifying war vor Alonso ein gewisser Oscar Piastri, der landete im Rennen hinter ihm. Durch die ganzen Strafen, die er sich da eingeheimst hat, er wurde ja umgedreht von Max Verstappen am Anfang und hatte eine große Strafe auf jeden Fall hat er gehabt. Und insgesamt ein bisschen Pech. Hinter Alonso im Qualifying, aber vor ihm im Rennen sind gelandet Lewis Hamilton und Charles Leclerc zum Beispiel. Ja. Und gegen die kann er natürlich überhaupt nichts ausrichten im Aston Martin. Soweit so gut, aber ich kreide ihm ein winziges kleines bisschen tatsächlich an und da seht ihr schon, wir fangen an, die Haare zu spalten. Die Luft wird dünner, je weiter wir nach vorne kommen. Ich kreide dem Alonso an, dass auch ein Alpine und ein Haas vor ihm gelandet sind am Ende des Tages, ja. Glaub schon, dass der Aston Martin ein bisschen schlechteres Auto ist als die beiden, aber das ist natürlich trotzdem eine Ohrfeige für Aston Martin, wenn Alpine mit so einer Gurke in die Saison geht und dann beim letzten Rennen sie da vor ihnen rumtanzen. Das kann nicht sein und ich denke, Alonso hätte das Format und die Klasse, die Schwächen des Autos so weit zu umfahren, dass er zumindest mit denen irgendwie mitkämpfen kann. Ist jetzt natürlich eine sehr gewagte, steile These von mir. Vielleicht holt er auch schon 30% mehr raus, als überhaupt drin ist. Trotzdem 9 Punkte von mir. Ich denke auch, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Leistung und letztendlich ist es ja das, was wir aussagen wollen. Sehr gute Leistung von Alonso, gewohnt mittelprächtig von Stroll. Lass uns über Mercedes sprechen.
Ja, Mercedes, 468 Punkte in der Weltmeisterschaft der Konstrukteure und damit Platz 4. Hamilton ist in der Qualifikation aus diesen, ja, leider unglücklichen Umständen heraus nur 18. geworden im Rennen, dann 4. George Russell ist 7. geworden in der Quali und 5. im Rennen. Ich gebe Hamilton 10 und Russell 9 Punkte. Ja, Hamilton war tatsächlich das ganze Wochenende schneller als Russell, hat dieses unglaubliche Pech dann. Das war ganz bitter und ich war dann ehrlich gesagt froh, als ich gesehen habe, dass es daran lag, dass er über diesen Poller gefahren ist, weil ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los, dass er so schlecht ist? Hat er jetzt wieder irgendwie, wie in Las Vegas schon in der Quali, dann irgendwie seine Runde verbockt? War dann ehrlich gesagt wirklich ganz froh. Und im Rennen hat er es so unglaublich gut gemacht. Da hat er wirklich alle Lügen gestraft, die irgendwie auch nur ansatzweise gezweifelt haben, dass er vielleicht irgendwie nicht mehr der Alte ist. Der ist der Alte immer noch. Ich fand es auch ganz interessant, Nico Rosberg hat da relativ klare Worte vor dem Rennen gefunden, dass er gesagt hat, naja, die Pace im Qualifying so auf eine Runde ist jetzt schon seit längerem aus seiner Sicht nicht mehr so da, aber im Rennen ist er weiterhin Weltklasse. Ist eine Beobachtung, die man durchaus so teilen kann, hat er sicherlich auch zu großen Teilen recht. Dieses Mal hätte er es, glaube ich, geschafft, sich vor Russell zu qualifizieren. Und man muss aber, wie gesagt, wie immer eigentlich auch sagen, Russell für sich genommen hat es tipptopp gemacht. Platz 7 ist, glaube ich, auch ziemlich das, was dieses Wochenende zumindest im Qualifying im Mercedes drin gesteckt hat. Auch wenn, glaube ich, Lewis Hamilton auch davon geredet hätte, dass er es vielleicht in die zweite Startreihe geschafft hätte, wenn er da nicht das Pech gehabt hätte. Und im Rennen, muss man sagen, hat es Russell eigentlich auch super gemacht. Da lag es eigentlich eher in der Strategie, dass er dann ein bisschen nach hinten durchgereicht worden ist. Wobei, eigentlich ist er ja nicht nach hinten durchgereicht worden, er hat ja 2 Plätze gewonnen im Vergleich zur Quali. Aber ich meine, Hamilton ist ja dann am Ende noch an ihm vorbeigezogen, so meine ich das. Und das hatten wir ja schon besprochen. Ich glaube, in den Highlights Hamilton einfach mit der besseren Strategie und dann halt am Ende mit den besseren Reifen, da hatte Russell nicht mehr viel machen können. Wenn auch natürlich erstmal eine riesen Energieleistung notwendig ist, dass man eben diese 15 Sekunden dann auch noch aufholt. Ich glaube, viele Fahrer hätten das dann auch nicht unbedingt geschafft. Also ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Mega-Duo da so ein bisschen auseinandergerissen wurde, ohne jemals wirklich zeigen zu können, was in ihnen steckt, weil beide, glaube ich, mit einem konkurrenzfähigen Auto wirklich sich um die Weltmeisterschaft gebettelt hätten mit dem einen oder anderen noch zusätzlich. Schade.
Auf jeden Fall sehr schade, gar nicht schade, sondern sehr gut ist meine Punktevergabe, die ist nämlich identisch zu seiner. Auch ich gebe Lewis Hamilton 10 Punkte, George Russell gebe ich 9 Punkte und ich werfe mal 2-3 Sachen kurz ein noch zum Bedenken. Die Qualifying-Leistung von Lewis Hamilton, wenn Nico Rosberg sagt, dass er da ein bisschen nachgelassen hat an Pace, ich bin mir nicht sicher. Er sah auch gegen Bottas oft gar nicht so stark aus im Qualifying.
Ja, stimmt.
Das ist bei Lewis Hamilton immer so ein bisschen Hit and Miss, ja, wenn er richtig Bock hat, wenn er wirklich eins mit dem Auto ist, dann ist er absolut unschlagbar und haut auch mal eine Runde raus, dass einem die Ohren schlackern. Wenn es mal nicht so optimal läuft, dann fällt er auch gegen seinen Teamkollegen zurück ein bisschen. Gar nicht weit weg, aber er verliert dann hier und da mal ein Qualifying-Duell. Kann es in der Regel aber im Rennen dann rumreißen, ne? Und George Russell war ja auch schon zu Williams-Zeiten nicht ohne Grund Mr. Saturday, ja. Der hat auch sehr oft im Qualifying komplett überperformt.
Mhm.
Das war jedenfalls sein Spitzname bei den britischen Sky-Kollegen. Ich weiß nicht, ob sich der eingebürgert hat im Deutschen, aber
ja.
George Russell, Mr. Saturday ist auf jeden Fall ein sehr geflügeltes Wort. Er wird bis heute auch noch gern verwendet. Also ich denke, es ist so ein bisschen eine Kombination aus beidem, ja. Lewis Hamilton war noch nie so super konstant überragend im Qualifying. Er hat da seine Peaks und die sind absolut Weltklasse. Aber in der Regel ist er da ganz normal unterwegs, ja, wir sind Normalsterblicher. Und George Russell performt da aber sehr, sehr gut in Relation zu vielen anderen Piloten und in Relation zu seiner Rennpace. So, ja. Ich denke, das ist vielleicht eine kleine Ergänzung, die ganz wertvoll ist. Zum Rennen in Abu Dhabi selbst, du hast das meiste ja schon gesagt, ganz, ganz großartiges Rennen von Lewis Hamilton. Ein letztes Mal Hammer Time noch und dann hat er tatsächlich die 15 Sekunden aufgeholt. Respekt dafür. Ich erinnere mich, wir haben uns da hin und her geschrieben während des Rennens. Du hast gemeint, die Reifen halten das nie und nimmer durch. Das geht nicht mehr auf das Spiel. Aber er hat es geschafft tatsächlich.
Hätte nicht gedacht, ja.
George Russell hat mit ihm gekämpft. Fair, hart, aber fair. Hat ihn jetzt aber auch nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Aber auch über den Funkspruch von Toto Wolff haben wir, glaube ich, in den Highlights schon gesprochen. Der hat da gemeint so, ey, Lewis Hamilton ist hinter dir, versteht sich von selbst, aber schaut, dass es bitte sauber zugeht. Ja.
Ja.
er die beide frei fahren lassen, campt ruhig, macht das wie erwachsene Männer, regelt das unter euch, aber solange ihr beide ins Ziel kommt und es ohne Kontakt vonstatten geht, bin ich happy. Und ja, so war es dann letztendlich. Entschuldigung, so war es dann letztendlich auch. Ja, ganz, ganz tolles, cooles Duell eigentlich nochmal am Ende ihrer gemeinsamen Zeit. Schön, ein richtig wholesome Content, feel good Content. Das fand ich sehr, sehr gut. Hat mir gefallen.
Dann springen wir zur Red Bull. Max Verstappen, Quali 5., Rennen 6., Sergio Perez, Quali 10. Im Rennen dann sehr früh ausgeschieden nach der Kollision mit Bottas. Verstappen gebe ich 6 Punkte, Perez gebe ich 5 Punkte. Das ist sehr nah beieinander, aber nicht so, wie man es sich wünschen würde bei Red Bull, würde ich sagen. Bei Verstappen hat es den einfachen Grund, weil ich finde, erstmal, er hat es in der Quali ganz gut gemacht. Red Bull war sicherlich dieses Wochenende nicht das schnellste Auto, wie auch schon in großen Teilen jetzt der zweiten Saisonhälfte spätestens. Aber eben diesen unnötigen Kontakt mit Piastri, den hätte er sich komplett sparen können. Da hat er ja dann nicht nur Plätze verloren, sondern auch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Da hätte
und Respekt bei mir.
Ja, den hat er auch verloren, ja. Aber ja, also er hätte sicherlich nochmal besser abschneiden können, wobei ich glaube, selbst zumindest mal aus die Sekundenstrafe bereinigt gegolten hätte, wäre auch Hamilton da vorbeigekommen zum Beispiel. Also so wahnsinnig viel hätte es ihm jetzt dann, glaube ich, auch nicht gebracht, aber die Plätze, die er durch diesen Kontakt verloren hat, die haben halt schon einiges gekostet. Und deswegen aus meiner Sicht eben nur 6 Punkte. Heißt gutes Rennen, aber alles andere als sehr gut, eben wegen diesem Fauxpas. Perez wiederum hat es eigentlich okay gemacht, muss man sagen, in der Quali, weil es nicht Welten hinter Verstappen. Man muss ja immer auch sehen, dass in der aktuellen Saison die Abstände super gering sind. Also früher wäre das vielleicht, keine Ahnung, direkt Platz 7 hinter Verstappen gewesen mit der Leistung. Jetzt ist es halt nicht mehr so. Im Rennen, ja, was soll man sagen? Also ich wiederhole mich hier bei jedes Rennwochenende. Es sind halt immer diese Perez-Böcke. Also du kannst immer sagen, ja, sowas kann mal passieren, aber ihm passiert es halt irgendwie ständig. Entweder das oder dann halt irgendwie Ausritt hier oder Kontakt dort oder einfach nur langsam, er verschläft irgendwas. Also ich weiß nicht, der braucht, glaube ich, einfach mal ein bisschen eine Auszeit. Die wird er wahrscheinlich nächstes Jahr bekommen und dann geht es vielleicht dann in irgendeiner anderen Rennserie weiter. Mich würde schwer wundern, wenn wir den nächstes Jahr wieder im Cockpit neben Verstappen sehen. Es scheint ja auch jetzt durchgesickert zu sein, dass man bei Red Bull dieser Vertragsverlängerung zur Mitte der Saison extrem bereut. Ich habe es damals nicht verstehen können. Ich glaube, da gibt es ganz wenige. Da haben sich damals viele Leute an den Kopf gefasst. Er ist ein sympathischer Kerl, aber das dürfte es jetzt gewesen sein.
Ja, ganz spannend. Und bevor ich darauf eingehe, sage ich euch auch meine Punkte. Die sind identisch zu seinen. Max Verstappen kriegt auch von mir 6 Punkte. Sergio Perez kriegt auch von mir 5 Punkte. Zu Perez sprichst du ja schon, hast du gerade schon angesprochen. Wahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr sehen. Tatsächlich hat Christian Horner gesagt, ja, das mit dem Vertrag hätte man im Nachhinein bleiben lassen sollen. Die Idee war natürlich dahinter. Er hat sich ja wirklich erst gut in die Saison gekommen, aber in den ersten 4-5 Rennen ja sehr stark unterwegs, die ganze Zeit auf dem Podium eigentlich, knapp hinter Max Verstappen, da hatten sie ja einige Doppelsiege. Da hat man sich gesagt, okay, durch den Wechsel von Hamilton zu Ferrari wird die City Season komplett verrückt, um den Perez einfach da rauszunehmen, damit er sich auf seinen Job fokussieren kann, da gut zu fahren, gibt man ihm jetzt einen Vertrag, dann ist da einfach Ruhe im Karton, ja, und er kann einfach seine Leistung abrufen und da dem Team dienen. Das ging natürlich komplett in die Hose, hat überhaupt nicht geklappt, würde Christian Horner wahrscheinlich auch nicht mehr so machen heute. Und er hat auch gesagt, dass Sergio Perez mittlerweile seine eigenen Schlüsse gezogen hat. Das lässt natürlich tief blicken. Ich kürze das mal ab. Offensichtlich ist es so, und das hat auch Michael Schmidt im neuesten Automotor und Sport F1 Podcast gesagt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass jetzt tatsächlich Sergio Perez im kommenden Jahr eine Auszeit nimmt. Er wird so ein Sabbatical einlegen. Er wird vielleicht als Red Bull Botschafter irgendwo noch durch die Welt tingeln. Man löst jetzt aber den Vertrag auf. Da verhandeln sie gerade. Wie machen sie das? Kriegt er was? Kriegt er nichts? Wie viel kriegt er? Oder auch nicht, aber die Zeit von Sergio Perez bei Red Bull scheint endgültig abgelaufen. Bin mal gespannt, wie viel Wahres da dran ist. Wir werden es wahrscheinlich demnächst erfahren. ist leider nachvollziehbar, so traurig wie es ist, so nachvollziehbar ist es, das haben wir schon mehrfach gesagt. Zu seinem Abu Dhabi-Wochenende gibt es nicht viel zu sagen, die Quali-Leistung war absolut okay. Platz 10 sieht nicht so gut aus, aber du hast schon gesagt, so viel weiter vorne, zumindest von Zeitabstand, war der Verstappen jetzt auch nicht. Der Ausfall im Rennen, das ist dumm gelaufen, da hat er sich von Bottas umdrehen lassen. Aber das ist halt wieder das alte Spiel, ja. Wenn man da mittendrin im Pulk startet, dann passieren solche Dinge leichter. Da kommt eins zum anderen, das ist ihm auch schon mehrfach widerfahren. Richtig blöd gelaufen für ihn, schade. 5 Punkte trotzdem, das war insgesamt eine mittelmäßige Leistung über das Wochenende. Naja. Und ja, zu Verstappen hast du auch schon sehr vieles gesagt. Die Leistung im Quali war sicher hervorragend. Den Red Bull da auf 5 zu stellen, das war nicht selbstverständlich. Aber dieser unfassbar dämliche Fehler in der ersten Kurve, das kriege ich gleich wieder Puls. Wenn ihr es nicht schon gehört habt, schaut euch die Highlights an, da rage ich ein bisschen. fand ich überhaupt nicht beeindruckend, was der Verstappen da gemacht hat. Er greift da in den WM-Kampf ein, um den Konstrukteurspokal, wo er halt überhaupt nichts verloren hat. Ich weiß nicht, was er da wollte. Und dann beschimpft er noch öffentlich am Funk irgendwie die Rennkommissare. Nee. Muss nicht sein, gehört sich nicht, finde ich, ist ganz schlechter Stil und ja, watsche ich gerne entsprechend ein bisschen ab. Fahrerisch ist der Kollege ja wirklich über jeden Zweifel erhaben, aber dass ihm die Sicherungen immer noch durchbrennen hier und da, das muss nicht sein. 6 Punkte für Verstappen, 5 für Perez. Lass uns über erfreulichere Dinge sprechen, wie zum Beispiel die Scuderia.
Ja, die werden sich nur bedingt gefreut haben dann, weil es nicht gereicht hat zum Konstrukteurstitel. Leclerc 14. in der Quali, aufgrund der Probleme, da gehen wir gleich noch drauf ein, gleich 3. im Rennen, unglaubliche Aufholjagd. Sainz 3. in der Quali, 2. im Rennen. Ich gebe Leclerc 9 von 10 und Sainz 10 von 10 Punkten. Leclerc, deshalb wegen den Track Limits, das ist natürlich schon irgendwo in seiner Macht.
So viel hat er gefehlt.
Ja. Ja, aber es war halt nicht da. Ich meine, man könnte ihm auch 10 von 10 geben. Ich glaube, du machst das jetzt dann auch gleich, aber ja. Aber Rennen selber 10 von 10 auf jeden Fall, denn das war eine Aufholjagd par excellence. Also was der da allein in der ersten Runde eigentlich rausgeholt hat, das ist schon echt, du hast ständig den Willen gemerkt. Der war von vorne bis hinten on fire und auch nach dem Rennen. Also du hast richtig rausgehört und das finde ich immer so cool bei Ferrari. Deswegen, ich finde dieses Team einfach, Leclerc und Sainz, einfach so ein super Duo. Die verstehen sich gut, die sind fair zueinander. Wenn es dann mal heiß hergeht, dann ist kein böses Blut langfristig, sondern die kaufen sich sofort zusammen und dann wird weitergemacht. Und da bin ich mal gespannt, so sehr ich Hamilton mag, ob das mit Leclerc und Hamilton auch so gut funktioniert. Ich kann es mir vorstellen, aber allein schon, dass sowohl Leclerc als auch Sainz Italienisch können, Hamilton muss das erst noch lernen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt macht. Das ist einfach so eine besondere...
Grazie.
Mir ist einfach eine besondere Beziehung. Also finde ich toll und finde es einfach wirklich schade, dass das jetzt gesprengt wird. Sainz kriegt von mir 10 von 10 Punkten, weil er einfach das Maximum rausgeholt hat. Und das hat er auch selber gesagt. Er hat wirklich alles versucht, um Norris unter Druck zu setzen. Aber man hat es dann auch auf der Strecke gemerkt, das hat einfach nicht geklappt. Norris ist dann immer so ein paar Zehntel irgendwie über die Zeit weggerobbt, bis er dann irgendwie, ja, dann wirklich außer Sichtweite war. Jetzt nicht ganz krass, aber dann genug, um eben ja auch irgendwie so eine Duftmarke zu setzen. Wenn Sainz mehr rausholen hätte können, glaube ich, hätte Norris einfach eine Schippe draufgesetzt. Der war da, glaube ich, einfach nicht wirklich bei 100%, hat es top gemanagt. Und was ich noch sagen wollte, Leclerc, nach dem Rennen, der war echt wirklich enttäuscht. Hat dann auch ja gefragt, irgendwie während des Rennens noch irgendwie, ob Carlos Sainz da jetzt noch irgendwie vorne rankommen kann. Und dann haben sie in den Abstand gesagt zu Norris und dann hast du richtig an der Reaktion von Leclerc die Enttäuschung rausgehört. Mhm. Aber wirklich nur die reine Enttäuschung, nicht irgendwie so, ja komm, das hätte der Carlos besser machen müssen oder so, nee, und das meine ich damit, das ist dieser Spirit und das finde ich ganz toll und Ferrari und McLaren, zu denen kommen wir dann auch gleich, diese Saison haben die echt nochmal deutlich an Sympathiepunkten bei mir gewonnen.
Sehr cool, ja, durchaus, bei mir auch. Bevor wir gleich ein bisschen quatschen, für mich gibt's für beide Piloten der Scuderia, für Charles Leclerc und für Carlos Sainz jeweils 10 Punkte. Ich fand die beide ganz, ganz großartig am Abu Dhabi-Wochenende aus unterschiedlichen Gründen. Vieles hast du schon angesprochen, diese Leidenschaft, diese absolute Bereitschaft, sich für Ferrari zu zerreißen und die Enttäuschung, die ehrliche, aufrichtige Enttäuschung darüber, dass es dann ganz knapp nicht geklappt hat bei Charles Leclerc. Finde ich auch überragend. Er ist wirklich so, wenn man sich die Geschichte anschaut, er ist für mich, glaube ich, nach Gilles Villeneuve so der zweite wirklich geborene Ferrari-Pilot. Der lebt das mit jeder Faser und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Charles Leclerc irgendwann mal irgendwo anders fährt. Mal gucken, die Geschichte wird
ich glaube, der geht jetzt zum Mercedes dann noch irgendwann.
Ja, die Geschichte wird diese Kapitel vielleicht noch schreiben. Mal gucken, vielleicht passt es ja doch, aber so wie es jetzt ist, ist er wirklich der geborene Ferrari-Pilot meiner Meinung nach. Und ich fand es auch ganz toll beim Durchfahren der Ziellinie, hat er sich dann am Funk zwar enttäuscht gezeigt, aber auch gleichzeitig kämpferisch und hat sich super anständig bei all seinen Teammitgliedern bedankt, bei allen Mechanikern, bei den Ingenieuren in der Fabrik. Und ganz explizit hat er sich bedankt bei Carlos Sainz für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit auf jeden Fall. Hat er explizit nochmal erwähnt, dass die Beziehung immer wirklich top war, auch wenn es nicht mehr so gewirkt hat. Und dass er sich keinen besseren Teamkollegen wünschen könnte, so nach dem Motto, ja, also wirklich tipptopp. Und da fällt mir eine Sache ein. Eigentlich, egal welche Fahrerpaarung auseinandergeht, wenn Carlos Sainz dann mit drin ist, die verstehen sich immer noch Bombe.
Ja, stimmt.
Überleg mal, Lando Norris, Carlos Sainz sind immer noch super Buddies. Auch die haben, Carlos Sainz war auch einer der ersten, die dann Lando Norris gratuliert haben. Die sind ja ein bisschen bei McLaren zusammengefahren, haben eine super Beziehung. Nico Hülkenberg ist mit Sainz mal bei Renault gefahren, zwar nicht allzu lang, aber ein bisschen. Die haben sich auch prima verstanden und tun es bis heute. Der Einzige, wo es nicht so ist, ist tatsächlich Max Verstappen. Ja? Die zwei hatten da ihre Zeit bei Toro Rosso zusammen. Und da ist an Bromance nicht viel übrig geblieben. Aber ansonsten ist Carlos Sainz wirklich scheinbar der echte Gentleman, aufrichtig und korrekt und kämpft hart, aber fair. Aber trotzdem menschlich irgendwie bleibt er dann einem einfach so, so fair gegenüber, dass man ihn einfach auch mögen muss, ja, ein Stück weit. Das ist ganz offensichtlich und bin mal gespannt. Wird mit Alex Albon wahrscheinlich auch so bei Williams. Schauen wir mal. Ganz kurz trotzdem zurück zum Abu Dhabi-Wochenende. Charles Leclerc, du hast gesagt, hervorragende Aufholjagd. Ja, da war er dann wirklich nach der ersten Runde schon auf Platz 8 und konnte von da immer noch Druck machen, Autos überholen. Hat alles richtig gemacht, keinen Fehler, hat sich wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt, sich zerrissen, sich immer wieder am Funk informiert. Was willst du mehr? Ja, absolutes Optimum. Carlos Sainz, leider sein letzter Streich in Rot. Ohne Happy End oder zumindest mit einem bittersüßen Happy End. Ja, er hat nochmal ein Podium eingefahren. Das habe ich ihm ja gewünscht oder mir von ihm gewünscht, je nachdem. Das hat er erreicht und er war wirklich super unterwegs. Er war best of the rest und zwar ganz konstant. Er war fast dran an Lando Norris, ja, aber auch nur fast. Und trotzdem hat es leider nicht gereicht zum Konstrukteurstitel. Den hätte er sich selber natürlich sehr gerne gewünscht. Auch so als Zeichen an Lewis Hamilton so, ey, die brauchen dich gar nicht. Die haben auch mit mir die Konstrukteurs-WM gewonnen. hat nicht sollen sein. Ganz, ganz knapp und schade auf jeden Fall. Aber trotzdem, super Wochenende des Spaniers auf jeden Fall auch. Und bin mir sicher, irgendwann kreuzen sich da die Wege nochmal. Sainz und Ferrari, irgendwie gehört auch das zusammen.
Hat ja was ja auch schon gesagt, dass das irgendwann vielleicht dann wieder passt.
Alle sagen ein paar
Jahren. Da bin ich auch gespannt und eins muss man noch festhalten zum Schluss, so wie Ferrari gerade sich in Form befindet, da könnten sie auch nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitfahren. Hätte dieses Jahr sicherlich gereicht, wenn sie dieses Tief in der Mitte der Saison nicht gehabt hätten.
Na, das Barcelona-Update des Todes.
Ja. Wir sind bei McLaren, die haben das Kunststück vollbracht mit 666 Punkten, die Konstrukteursweltmeisterschaft zu gewinnen. Also auch... Sehr interessante Geschichte. Lando Norris hat es besser gemacht als, also besser hätte man es gar nicht machen können. Erste Pole Position in der Quali und dann das Rennen gewonnen. Und Piastri Zweiter und dann im Rennen Zehnter und wahrscheinlich wäre er auch auf Platz 2 gelandet. Behaupte ich jetzt einfach mal, wenn er da nicht von einem gewissen Holländer abgeschossen worden wäre. Da haben wir ja schon ausführlich drüber geredet. Ich gebe Norris 10 Punkte und Piastri 6 Punkte. Jetzt fragt man sich, aber wenn Piastri da abgeschossen worden ist und sonst eigentlich alles richtig gemacht hat, hat er aus meiner Sicht aber nicht. Also er hat dann auch diesen Schubser gehabt gegen Colapinto, ist ein bisschen nervös geworden dann, als er dann eben sich durchpflügen musste durchs Feld. Deswegen insgesamt für mich mag jetzt hart klingen, aber für mich dann doch nur gute, aber eben nicht sehr, sehr gute 6 Punkte. Und Norris, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, der hat seine 10 Punkte sich wirklich verdient, der hat das alles super wegdominiert und man muss auch festhalten, weil man kann jetzt beim Rennen gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil das einfach seine Pflicht erfüllt hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber das ist auch was, was man Anfang der Saison nicht wirklich von ihm immer erwarten konnte. Vielleicht schon, aber er hat es halt nicht immer erfüllt. Und da hat er sich schon auch weiterentwickelt. Und ich glaube, mit jetzt den 3 Monaten Pause bis zur nächsten Saison, bisschen Mentaltraining, bisschen Kopf freikriegen und so, ich glaube, den werden wir in der super Verfassung bekommen. Und wenn er dann von Fleck weg um die WM kämpfen kann, dann ist das natürlich mental nochmal eine andere Geschichte, weil der musste ja, nachdem Red Bull am Anfang der Saison so ein dominantes Auto weiterhin noch hatte, hatte er keine Chance gehabt, da irgendwie mitzukämpfen. Und dann irgendwann war es dann halt die Aufholjagd. Es war immer eine Aufholjagd. Und das ist natürlich psychisch ganz anders, als wenn du von vornherein irgendwie mitkämpfen kannst. Und da bin ich echt gespannt auf nächste Saison. Also es ist wirklich vieles, worauf man sich freuen kann. Das neue Mega-Duo bei Ferrari, Ferrari im Aufwind, das ganze Feld nah beieinander, McLaren jetzt wirklich, wo was wahnsinnig zusammenwächst, Red Bull, die so ein bisschen abbauen anscheinend. Und natürlich Mercedes, bei denen ich glaube, dass sie nächstes Jahr auch schon nochmal ein deutlich besseres Auto dann haben. Also was heißt deutlich, zumindest mal so, dass sie von Anfang an auch wieder eine Rolle im WM-Kampf spielen werden. Also das wird richtig, richtig cool. Aber jetzt interessieren mich deine Punkte.
Ja, die sind identisch zu deinen. Auch ich gebe Lando Norris 10 Punkte. Das geht gar nicht anders in dem Fall. Und auch von mir kriegt Oscar Piastri derer 6. Du hast sehr, sehr vieles schon gesagt. Bei Oscar Piastri hast du den Schubser angesprochen gegen Colapinto. Da hat er natürlich eine Strafe bekommen. Das hat nicht geholfen bei seiner Aufholjagd. Aber was mir einmal mehr sehr imponiert hat, er war sehr reflektiert nach dem Rennen, aber auch während des Rennens schon, ja. Wird da von Verstappen umgedreht und alles, was er sagt, ist in absolut relaxtem Ton, ne? Sagt er dann, der Move eines echten Weltmeisters, wow, so war maximal unbeeindruckt. Hat dann die Ärmel hochgekrempelt und sein Rennen gefahren und dieser blöde Fehler, den hat er dann aber selber nach dem Rennen auch analysiert, hat gemeint, ja, er hat sich selber dann den letzten Sargnagel verpasst, indem er sich diese blöde Strafe eingefangen hat. Ist natürlich immer der Schuld, der hinten auffährt, ganz klar, hat er auch selbst absolut zugegeben natürlich. War nicht das beste Wochenende für ihn, aber ja, es hat gereicht, wenn man klar, na, da werden alle heilfroh sein und es war zumindest nicht alles seine Schuld. Trotzdem, 6 Punkte ist, glaube ich, hart, aber fair von uns. Ja, man hätte ja auch locker 7-8 geben können, denke ich. Aber wer einen Fehler macht, schade.
Deswegen macht euch da nicht zu viel aus den Punkten selber, sondern es geht dann wirklich um die Analyse. Und ich glaube, da sind sich wahrscheinlich die meisten einig. Aber ich glaube, ihr könnt euch uns ja gerne mal in den Kommentaren da lassen, wie ihr die ganze Geschichte seht. Tauschen uns da sehr gerne mit euch aus.
Zu Lando Norris würde ich noch 2-3 Takte verlieren, gerne. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, ja, er hat es absolut meisterhaft runtergerockt. 2 Dinge würde ich trotzdem gerne ergänzen. Zum einen ist er nicht unter dem Druck eingebrochen. Er hatte ja dann wirklich erhebliche Strecken des Rennens dann beide Ferrari im Nacken. Er wusste, dass Piastri außerhalb der Punkte liegt, also es lag alles an ihm, ja. Wenn er den winzigsten Fehler gemacht hätte oder die Crew beim Boxenstopp oder so, wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, der WM-Titel wäre futsch gewesen. Ja. Er hat sich aber total unbeeindruckt gezeigt, hat das ganze Rennen da ganz entspannt kontrolliert, völlig souverän. Und du hast es ja auch schon gesagt, wären die Ferrari da näher gekommen, er hätte sicher noch was draufpacken können. Was mir noch mehr imponiert hat, war nach dem Rennen hat er dann auch ein bisschen einen Ausblick auf die Zukunft gegeben, hat gemeint, ja, er hat in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt. Er hat gesehen, dass er noch nicht das Zeug wirklich hat, um gegen einen Max Verstappen kämpfen zu können. Ja? Oder er hat es situativ noch nicht so ganz drauf, da im Zweikampf irgendwie hier und da. Und das Team hat noch ein paar Fehler gemacht. Aber grundsätzlich, und er hat das dann ja wirklich sehr überzeugt gesagt, grundsätzlich hat er sich diese Saison schon bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, um die WM zu kämpfen. Das hat er ja punktuell auf jeden Fall bewiesen. Nicht zuletzt eben in Abu Dhabi mit so einer sehr, sehr starken Vorstellung. Wenn er das häufiger abrufen kann und auch im Zweikampf da ein bisschen härter wird, ist er definitiv ein WM-Kandidat. Ja? Wenn das Auto gut genug ist im nächsten Jahr, von vornherein am besten, dann wird es eine sehr spannende WM. Davon ist Lando Norris selbst überzeugt und das hat er dann, wie gesagt, sehr reflektiert, sehr realistisch eingeschätzt und auch zugegeben, dass er einfach nicht gut genug war dieses Jahr. Deckt sich ja auch mit der Einschätzung vieler Experten, auch mit unserer Einschätzung weitestgehend, und uns erwarten da auf jeden Fall große Dinge. Ich bin sehr froh, dass Ferrari gegen McLaren jetzt mal wieder kämpft. Ja, das ist eine alte, legendäre Rivalität, die gab es ja schon in der langen, illustren Geschichte der Formel 1 mehrfach. Wurde auch höchste Zeit, dass Red Bull und Mercedes mal ein bisschen ins zweite Glied drücken. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht vorne mitkämpfen können. Aber bevor wir jetzt hier zu weit in die Zukunft springen, wir werden ja sicher noch viele, viele spannende Episoden in der Winterpause machen. Nicht zuletzt einen ausführlichen Ausblick auf das nächste Jahr, oder?
So sieht's aus. Und ich kann mich heute, wie wir angefangen haben mit dem Kanal, da hast du dir mehr als alles in der Welt gewünscht, dass McLaren zu alter Stärke findet. Und jetzt ist es soweit. Und nächste Saison wird es dann wahrscheinlich über die ganze Saison, kann gut sein, dass es dann über die ganze Saison so ist, dass sie so stark sind. Von daher, also freut euch auf viele weitere Episoden im Kreisfahren, natürlich auch auf nächste Saison. Zwischen den Saisons bleiben wir euch natürlich auch erhalten, wenn ihr mögt. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, Abo dalassen. Wir lassen uns ein paar schöne Dinge einfallen, mit denen wir euch dann auch ein bisschen Spaß zwischen den Saisons bringen. Und wie gesagt, lasst uns eure Meinung zum letzten Rennen und vielleicht auch, auf was ihr euch freut, in den Kommentaren da, und dann können wir uns zusammen austauschen.
Um das ein bisschen konkreter zu fassen, wir werden natürlich uns angucken, wer denn im Kreisfahren Champion geworden ist dieses Jahr. All die Punkte, die wir in den Fahrernoten vergeben, die sammeln wir in einer riesigen Tabelle. Wir haben euch im Laufe der Saison auch immer wieder einen Zwischenstand durchgegeben. Wir werden da eine Episode machen, in der wir alles mal groß zusammenrechnen, uns das ein bisschen angucken und dann natürlich den, ja, im Kreisfahren Meister küren. Wir hatten vor der Saison auch die eine oder andere Episode, wo wir zum Beispiel steile Thesen vorausgesagt haben. Da gucken wir uns auf jeden Fall mal an, wie viele davon eingetreten sind oder nicht. Und ja, jetzt ist es natürlich offiziell, wir müssen ein großes im Kreis-Fragen-Special nachlegen, mein Lieber. Es steht unentschieden, das kann so nicht bleiben. Wir müssen natürlich auch gucken, wer denn von uns der im Kreis-Fragen-Meister hier geworden ist. Oder noch wird, ja. Wir wissen es ja noch nicht. Haltet auf jeden Fall Ausschau, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, abonniert uns auf YouTube, überlegt euch, ob ihr vielleicht die Kanalmitgliedschaft abschließen wollt, das ist eine coole Sache. Vielleicht sagt ihr, ihr wollt uns gerne einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das mit dem Super Thanks Button machen auf YouTube, das ist super gut. Vielleicht nutzt ihr den anderen Affiliate-Link, da haben wir auch ein paar. Und vielleicht braucht ihr noch Weihnachtsgeschenke, das kann natürlich auch sein. Auch dazu haben wir eine spannende Episode gemacht mit Geschenktipps für Formel-1-Fans. Wenn ihr welche kennt, denen ihr was schenken wollt, wenn ihr euch selbst beschenken wollt, lasst euch da gerne inspirieren. Ja, und damit habe ich, glaube ich, endgültig alles gesagt für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Adieu!